Es ist Samstag, der 15. Februar.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Der deutsche Bundeskanzler stapft auf den wohl letzten Metern seiner Kanzlerschaft wie ein Rohrspatz durch den Wahlkampf. Trumps Vize J.D. Vance hält in München eine Art Büttenrede, dabei ist noch gar kein Fasching. Trump selbst will Ruhe in Europa haben, gern auf Kosten der Ukraine, um sich endlich den wichtigen Regionen der Welt widmen zu können. Und Robert Habeck kämpft gegen üble Nachrede und nicht immer ganz so saubere Fußnoten in seiner längst vergilbten Doktorarbeit. Knapp eine Woche vor der Bundestagswahl taumelt die deutsche Politik leicht orientierungslos zwischen Olaf Scholz' weißweingeschwängerten Partypöbeleien und einer neuen Sicherheitsarchitektur für Europa und die Welt und kann sich offenkundig nicht wirklich entscheiden, was wichtiger ist. Wer kann von dem Kuddelmuddel auf den letzten Metern des Wahlkampfes profitieren und was sind die eigentlichen Herausforderungen für die Zeit nach der Wahl? Der Apofika Presseclub mit großen Fragen und großartigen Gästen. Ulrike Herrmann von der Taz. Sie ist eine unermüdliche Streiterin für das Gute, Schöne, Klare, lässt sich von nichts und niemanden beirren, auch nicht von Friedrich Merz, denn ihr Herz schlägt hörbar links. Mein Spiegelkollege Alexander Neubacher, dessen Herz nicht ganz so links schlägt, er ist Blattmacher beim Spiegel und berüchtigt für seine Kolumne Die Gegendarstellung, in der er sich bevorzugt an Linken, wie zum Beispiel Ulrike Herrmann, reibt. Und Daniel Friedrich Sturm ist da, Leiter des Hauptstadtbüros des Berliner Tagesspiegels und Teil der Chefredaktion dort. Er war lange Korrespondent in Washington und hat eine chronische Passion für die Machtspiele innerhalb der Sozialdemokratie. Darüber werden wir auch sprechen. Herzlich willkommen, ihr drei.
Danke.
Dankeschön, hallo Markus.
J.D. Vance, der amerikanische Vizepräsident, sagte am Freitagnachmittag auf der Münchner Sicherheitskonferenz, ein zentrales Problem für die Sicherheit sei die Massenmigration, die laut Vance von Millionen unkontrollierter Migranten ausgehe. Beweis dafür seien wiederholte Anschläge. Wie oft müssen wir das noch erleben, bevor wir den Kurs ändern, fragte Vance auf der Bühne dort bei der Sicherheitskonferenz. Nur wenige hundert Meter vom Bayerischen Hof entfernt, wo diese Konferenz stattfindet, raste ein Attentäter am Vortag mit einem Auto in eine Menschenmenge. Es wurden 36 Menschen verletzt, viele schwer. Beim Täter handelt es sich um einen abgelehnten Asylbewerber aus Afghanistan, der eine Duldung erhielt, wodurch eine Abschiebung ausgesetzt wurde. Er wurde festgenommen. Die Polizei sieht Anhaltspunkte für einen extremistischen Hintergrund. Ulrike, wir wissen aktuell noch nicht alles zu diesem Täter. Trotzdem, was ist deine Einschätzung? Wie wird die Tat die letzte Wahlkampfwoche beeinflussen? Geht es beim Thema Migration nach Aschaffenburg überhaupt noch zugespitzter?
Ja, also ich glaube, es wird die Wahl nicht mehr beeinflussen, weil ja das Thema Migration ist ja schon maximal aufgepeitscht. Wir hatten ja nicht nur das Attentat in Aschaffenburg, sondern wir hatten ja dann auch die Bundestagsdebatten mit zwei Anträgen der CDU und dann noch einem Gesetz der CDU, wo die AfD immer zugestimmt hat. Also das lässt sich jetzt gar nicht mehr noch steigern. Und was sehr interessant ist aus meiner Sicht, ist, dass egal, was in diesem Wahlkampf passiert, die Umfragen sich überhaupt nicht ändern. Also es ist immer so, die CDU schwankt irgendwie zwischen 29% und 32% und die SPD schwankt irgendwie zwischen 14% und 16% und die Grünen irgendwie rund um 14% und da ändert sich nichts mehr.
Wie ist deine Einschätzung, Alexander? Wie kann Friedrich Merz jetzt noch einen drauflegen auf all das, was er migrationspolitisch ja schon dargelegt hat?
Muss er ja gar nicht. Das läuft jetzt alles bei ihm rein. Das ist das, was er jetzt als Thema schon die ganze Zeit auch drauf hatte.
Oder bei der AfD.
Ja, wobei ich sagen muss, natürlich die AfD profitiert davon auch, aber sie hat jetzt, was das betrifft, natürlich in Merz einen Konkurrenten. Das stimmt tatsächlich bei den Umfragen. Wir sehen die Bewegung nicht so, wie das andere erwartet hatten, aber wir sehen die Bewegung vor allen Dingen auch nicht nach unten bei der Merz-Union. Das war ja die Vermutung. Nach dem Move mit der AfD diese Abstimmung dahin zu kriegen, hatten doch viele damit gerechnet. So, das war es jetzt für Merz mit dem Höhenflug. Jetzt geht's richtig, richtig runter. Wir haben Hunderttausende auf den Straßen, die demonstrieren. Nichts ist damit. Die Leute sehen das Problem. Die Migration ist ein Problem für ganz viele Leute. Vance spricht in seinen krassen, auch völlig unpassenden Worten, aber doch im Kern etwas aus, was 60-70% der Leute in Deutschland auch so empfinden. Und das nutzt eindeutig Friedrich Merz.
Der noch Bundeskanzler Olaf Scholz hat sofort reagiert und Härte signalisiert. Ebenfalls, Zitat, er, also der Attentäter, muss bestraft werden und er muss das Land verlassen. Daniel, schwingt da auch so ein wenig die Erkenntnis mit, dass ihm das zögerliche Verhalten in der Vergangenheit doch eher geschadet hat?
Ganz klar. Dabei ist es ja gar nicht die Aufgabe eines deutschen Bundeskanzlers zu entscheiden, ob jemand das Land verlassen muss oder nicht. Das sagt der Scholz jetzt einfach mal so. Da schwingt natürlich all das mit, was er in der Vergangenheit gesagt und versprochen hat. Abschieben im großen Stil, großes Spiegelcover, wir erinnern uns, das war 2023. Mhm. Und er ist jetzt einfach natürlich unter Druck, wobei ich glaube, er weiß eigentlich, dass es vorbei ist.
Mhm. Alex, nochmal kurz zur Sache. Warum glaubst du, was ist deine Einschätzung? Schaffen wir es als Gesellschaft oder die Politik nicht besser, solche Leute wie diesen 24-jährigen Afghanen dann doch zu integrieren?
Ja, Mensch, das ist jetzt aber eine kleine handliche Frage, die du mir hier servierst. Also ich würde mal sagen, wir fangen mal erstmal damit an, dass es natürlich wahnsinnig schwierig ist, solche Einzeltäter rechtzeitig auch zu erkennen. Die radikalisieren sich dann zu Hause vom Handy. Die haben womöglich nicht so viel zu tun den ganzen lieben langen Tag und gucken
auch
dann
der Weide berufstätig.
Und gucken dann da rein. Ja, er war berufstätig, aber vielleicht auch nicht Vollzeit und er war ja auch nicht der Einzige, dem das jetzt passiert ist. Also wir haben ja ähnliche Fälle. Wobei man sagen muss, tatsächlich wissen wir über den Fall und diese Person noch nicht alles. Wie will man das verhindern? Erstmal muss man sagen, das sind Leute, die in großer Zahl gekommen sind. Junge Männer, traumatisiert häufig durch die Flucht. Leute, deren Integration hier wahnsinnig aufwendig wäre zu organisieren, für die man natürlich was bereitstellen muss. Wenn in dieser Zahl problematische junge Männer aber kommen, dann schafft das auch unser System nicht, schon gar nicht dieser Staat, der ja auch, wie wir alle wissen, auch seine großen Schwächen hat. Ja, und dann geht uns eben auch so einer durch die Lappen. Und wir haben jetzt, ich glaube, 5 Fälle in den letzten 9 Monaten gehabt. Und viele Leute haben das Gefühl, das ist einfach zu viel.
Der Täter hat 2020 um Asyl gebeten. Es wurde abgelehnt. Er hatte dann noch eine Duldung, aber man hätte ihn damals wohl auch abschieben können. An dich die Frage, Ulrike. Also nicht nur, was hindert uns daran, die Leute besser zu integrieren? An dich die Frage, warum schaffen wir es nicht, solche Leute schneller abzuschieben?
Ja, das ist deswegen schwierig, weil gerade wenn es um Afghanistan geht, weil man ja die Zusammenarbeit mit den Taliban bräuchte. Und die Taliban sind jetzt aber gar nicht so scharf darauf, ihre Landsleute wieder zurückzunehmen. Und es gibt auch keine direkten diplomatischen Beziehungen zu den Taliban, weswegen man dann immer Dreiecksbeziehungen aufnehmen muss, also entweder über Katar oder über Pakistan. Jedenfalls geht es nicht so einfach, Afghanen abzuschieben. Und es gab jetzt genau einen Flug. Ich glaube, da waren dann 28, ich will mich nicht sicher, ich will mich da jetzt gar nicht festlegen.
Doch, 28 sind also, es gewesen.
Genau, also 28, das war ein mordsmäßiger Aufwand, weil man sich eben erstmal mit Katar verständigen musste und dann eine Regierungsmaschine und so weiter. Jetzt hatte ja die Bundesregierung versprochen nach Aschaffenburg, dass es noch mal eine Abschiebung geben würde von Afghanen und zwar noch vor der Bundestagswahl. Davon hat man jetzt nichts mehr gehört. Es würde mich jetzt aber nicht wundern, wenn das scheitern würde, gar nicht an dem Willen der Bundesregierung, sondern weil es in diesem Dreieck Richtung Taliban irgendwo zu Stockungen kommt.
Ja, wobei man, wenn ich das kurz sagen darf, also ich glaube, das ist auch ein bisschen mangelnder Wille gewesen. Annalena Baerbock hat das nicht befördert, diese Abschieberei, sondern hat sich sehr lange auf die Position zurückgezogen. Das sei ganz furchtbar, man könne mit denen nicht reden, man könne da nichts machen, das sei alles so kompliziert. Und dass dann just wenige Tage vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland dann plötzlich doch so eine Maschine abheben konnte, hat dann doch alle verwundert. Hat dann gezeigt, dass wenn man das will, dass man das dann doch irgendwie hinbekommt. Und ich glaube, das ist dann auch ein Teil des Frustes und des Verdrusses und des Ärgers vieler Leute, die dann das Gefühl haben, sie wohnen sozusagen einem Abschiebetheater bei. Die wirkliche Absicht, aber das Problem zu lösen, hat einfach bei den Betroffenen in der Regierung gefehlt.
Und der Kanzler spricht von Abschiebeflügen nach Afghanistan. So hat das am Donnerstagabend im ZDF getan. Das war also allenfalls die halbe Wahrheit, wenn überhaupt. Es sollte ja eigentlich noch ein Flug, du hast es gerade angesprochen, stattfinden vor der Bundestagswahl. Dazu ist es nicht gekommen. Das soll jetzt in den nächsten Tagen offenbar geschehen.
Wir reden weiter über das, was auf den letzten Metern im Wahlkampf relevant sein könnte, die Menschen bewegt. Deshalb blicken wir jetzt auf Olaf Scholz, aber in anderer Hinsicht. Für ihn begann die Woche mit einem gar nicht so schlechten Auftritt beim TV-Duell gegen Friedrich Merz. Aber dann hat der Fokus, das Magazin, Mitte der Woche berichtet, dass Olaf Scholz den Berliner Kultursenator Joe Cialo Anfang Februar auf einer Geburtstagsfeier privater Natur als Hofnarren und als Feigenblatt der CDU bezeichnet haben soll. Der Fokus schrieb von einem rassistischen Aussetzer des Kanzlers. Das war die Einordnung dort. Scholz war dann am Mittwoch mein Gast im Spiegel-Spitzengespräch. Er sagte, er sei aus allen Wolken gefallen, als er die Berichterstattung gelesen habe. Alles kann man mir vorwerfen, aber ganz sicher nicht, dass ich ein Rassist bin. Nie habe er diese Hofner-Äußerung, hat zugegeben, dass er die getätigt hat, in Verbindung mit Cialos Hautfarbe gebracht. Er habe ihn nicht als Schwarzen, einen Hofner und als Feigenblatt genannt, sondern als liberalen Geist innerhalb der CDU. Als solcher halte er her für eine falsche Politik von Friedrich Merz. Am Mittwochabend, das nur noch zum Hintergrund, gab es ein Telefonat zwischen Scholz und Cialo. Und am nächsten Tag sagte Cialo dann öffentlich, dass er die Worte des Kanzlers als herabwürdigend und verletzend empfunden habe, aber auch, dass er Olaf Scholz eben nicht für einen Rassisten halte. Ja, war das jetzt, Frage an euch, ein unzulässiger Tabubruch des Fokus als quasi Wahlkampfhilfe für die Union, begleitet von gespielter Empörung aller relevanten CDU-Vertreter, haben wir zumindest vernehmen können? Oder war es wirklich ein solch dermaßener Fehltritt, der zwingend an die Öffentlichkeit gelangen musste? Alex, wie blickst du darauf?
Ja, komplizierter Fall. Und am Ende ist die Antwort doch gar nicht so kompliziert. Wenn ein Bundeskanzler mit 300 Leuten auf einer Party ist, dann ist der da nicht privat.
Wobei der Gastgeber vorher gesagt hat, hier bleibt alles privat, ihr seid meine Gäste, der Kanzler hatte einen Weißwein in der Hand und es sollte eine sogenannte vertrauliche Atmosphäre herrschen.
Ja, das ist auch alles gut, aber auch in vertraulicher Atmosphäre ist es ja normalerweise so, dass man irgendwie die Manieren behält und nicht andere Leute bepöbelt. Ich finde, das ist schon ein Pöbelsound, der da drin steckt. Ob es rassistisch ist oder nicht, ist schwierig, glaube ich, für Dritte zu beurteilen. Joe Cialo sagt selber, er habe das nicht als rassistisch empfunden, ist aber auch schwierig, wenn er es jetzt zugibt. Vielleicht möchte er auch in dieser Opferrolle nicht sein, ich muss da nicht mutmaßen. Ich würde sagen, das Wort hofnah ist, wenn man es in dem Kontext einem Menschen gegenüber so nutzt, ist es schon sehr, sehr, sehr abwertend. Und das Ganze passt irgendwie einerseits zu dem Bild, das viele von uns von Olaf Scholz haben, die ihn auch schon mal ein bisschen so erlebt haben, abseits der Kameras, mit seiner doch oft sehr barschen Art, mit seiner Rechthaberei. Und gleichzeitig passt es überhaupt nicht zu dem Bild, das er gerne in der Öffentlichkeit erzeugt. Also dieses Wort vom Respekt, der Respektkanzler. Ich meine, das Wort Respekt, das schlackert jetzt um ihn rum wie so eine zu große Jacke, die er einfach nicht mehr ausfüllt. Und in diesem Widerspruch befindet er sich jetzt. Also ich würde sagen, am Ende war es doch ganz gut vielleicht, dass man mal erfahren hat, wie der Kanzler sich so im kleinen Kreise so äußert.
Daniel, du kennst Olaf Scholz schon seit Ewigkeiten, habe ich den Eindruck. Was ist das? Ist das, was da kolportiert wurde, typisch für ihn? Oder ist es vielleicht auch Ausdruck von einer gewissen Wurstigkeit oder Angespanntheit auf den letzten Metern dieses Wahlkampfes, wo er natürlich auch er als intelligenter Mensch ahnt, dass er vielleicht doch nicht nochmal im Kanzleramt landet?
Vielleicht, er hat ja bei dir im Interview gesagt, 60% Wahrscheinlichkeit, dass er das Amt wieder bekommt. Das ist ja die offizielle Variante. Ich würde sagen, vielleicht denkt er dann inoffiziell 0-15% Wahrscheinlichkeit, so in die Richtung. Ich finde, es sind zwei Punkte entscheidend. Zum einen, Olaf Scholz ist ja nun einfach ein sehr intelligenter Mensch. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ihm fehlt aber die soziale Intelligenz, darauf zu verzichten, deutlich zu machen, wie intelligent er ist. Also er muss es ständig zeigen. Und wir Journalisten, die ihn auch mal in Hintergrundgesprächen oder auf Reisen erlebt haben, haben das ja schon oft erlebt.
Was habt ihr denn da erlebt?
Und darüber sprechen wir ja normalerweise nicht. Jetzt ist dieser Grundsatz bei diesem Abend verletzt worden. Ich würde auch sagen, ein Bundeskanzler ist immer im Dienst. Das ist übrigens auch immer die Erklärung, wenn es darum geht. Er ist ja auch mit dem Dienstwagen dahin gefahren, nehme ich an. Er ist ja nicht zu Fuß gekommen, vermutlich. Die andere interessante Sache finde ich, Olaf Scholz war ja bisher immer relativ gut, Fehler zu vermeiden. Und er ist ja nicht durch eigene Stärke in Ämter und Positionen gekommen in der Vergangenheit, während all seines politischen Lebens, sondern meistens durch die Schwäche anderer. Erstens in der SPD. Wer war da nicht alles? Schulz, Steinmeier, Gabriel, Steinbrück, Wowereit, Kraft. Ich könnte noch fünf andere aufzählen, die alle irgendwann mal an sich selbst gescheitert sind. Und wer blieb übrig? Der ewige Olaf, der Chef der Antragskommission seit 1873. Im Wahlkampf 2021 war es dasselbe Muster. Die Deutschen haben doch nicht aus Begeisterung Olaf Scholz zum Kanzler gewählt mit 65%. Nein, er blieb übrig, weil Baerbock schwere Fehler gemacht hatte, Laschet schwere Fehler gemacht hatte. Übrig blieb wieder mal Olaf Scholz. Mhm. Jetzt sind ihm mehrere schwere Fehler unterlaufen.
In diesem Wahlkampf, ja.
Absolut. Und die ganze Strategie und dieses Gerede von der Aufholjagd von 2021 werde ich wiederholen. Das ist ja alles Käse. Wir haben gerade schon gesagt, die Umfragen sind relativ statisch in den letzten Monaten, aber zuweilen muss man ja jetzt auch die Umfragen mal vergleichen mit dem letzten Wahlergebnis. Der SPD droht die größte Niederlage in der bundesdeutschen Geschichte. Und die Union ist doppelt so stark, mehr als doppelt so stark wie die Union. Was für ein Debakel zeichnet sich da ab?
Ulrike, wie blickst du erstmal nicht auf die letzten Worte von Daniel, sondern auf den Umgang mit Joe Ciallo?
Ja, ich glaube, man muss halt den Kontext berücksichtigen. Also was ja passiert war, und darum ging es ja in diesem Gespräch, dass die CDU zum ersten Mal mit der AfD zusammen im Bundestag abgestimmt hatte und das auch provoziert und zugelassen hatte. Und dann hat ja Joe Ciallo zu Scholz anscheinend gesagt, ja, wo ist denn das Problem? Ich bin ja auch im Vorstand. So als wäre jetzt dieser Move Richtung einer rassistischen, rechtsextremen AfD dann nicht so schlimm, wenn Joe Ciallo im Vorstand der CDU sitzt. Und das ist natürlich auch ein wirklich irrer Gedanke jetzt mal von unserem Kultursenator in Berlin. Und dann hat eben genau da Scholz gesagt, er sei auch nur ein Feigenblatt oder ein Hofnarr. Und schon, dass er beide Worte benutzt hat, zeigt ja, dass er jetzt nicht Ciallo als Person gemeint hat, sondern in seiner Funktion. Und dass eben er als Liberaler da zwar ist, dass das aber nichts bringt, wenn der Rest der Partei nach rechts schwenkt. Und jetzt habe ich, natürlich muss ich zugeben, als das mit dem Hofnarr fiel, wusste ich gar nicht, was ein Hofnarr ist. Also ich natürlich weiß man, das ist wahrscheinlich irgendwie witzig gewesen, aber die Funktionen eines Hofnarrs waren bei ihm unbekannt. Und deswegen habe ich mir das dann nochmal angeguckt, historisch. Und dann sieht man eben, dass die Hofnarren tatsächlich eine Funktion hatten an den absolutistischen Höfen vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Also die Herrscher waren allmächtig und der Hofnarr war eine Funktion, damit der Herrscher konfrontiert wird mit den Meinungen des Volkes, aber sozusagen auf witzige Weise als liberale Stimme in diesem konservativen Herrschaftsgefüge. Und insofern finde ich jetzt wirklich, dass es keine rassistische Äußerung war. Was man sagen kann, ist, okay, sie war vielleicht beleidigend. Ja, nun muss man aber sagen, wenn man die Bundestagsdebatten sich anhört, das ist eine einzige Beleidigung. Also ich meine, Merz und Scholz schenken sich gar nichts. Und diese Art jetzt zu sagen, ja, du bist ein Hofnarr, das ist jetzt nicht viel anders als zu sagen zu Merz im TVDOL, wie doof kann man denn sein? Also insofern würde ich jetzt mal sagen, dass es eine künstliche Aufregung ist und dass der Fokus tatsächlich, indem man behauptet hat, es sei rassistisch gewesen, obwohl das gar nicht stimmte, Wahlkampfhilfe machen wollte.
Aber entschuldige mal, welches Merkmal soll sich denn das Wort Feigenblatt oder Hofnarr von Ciallo sonst bezogen haben, wenn nicht darauf, dass er schwarz ist?
Nee, wieso? Weil er die liberale Stimme in einer konservativen Partei ist.
Na, aber du hast doch gerade selber gesagt, es ging um Rassismus und
Nee, das hat der Fokus gesagt. Habe jetzt eindeutig gesagt, es war keine Verschwörung.
Ich darf moderierend helfen. Was Alex meint, ist, dass du den Kontext benannt hast, wo Friedrich Merz vorgeworfen wird, von Olaf Scholz quasi mit der rassistischen Partei AfD hier gemeinsame Sache zu machen.
Ja, genau.
Und in diesem Kontext sind diese beiden Worte gefallen.
Also wir reden über Rassismus und dann sagt jemand, du bist doch das Feigenblatt, du bist doch der Hofnarr. Auf welches äußerliche oder innere Merkmal von Ciallo soll sich denn diese besondere Funktion oder die Besonderheit von Joe Ciallo sonst bezogen haben, wenn nicht auf seine Hautfarbe im Kontext der Rassismusdebatte?
Nee, aber wenn
also jetzt das finde ich doch schon sehr, nee, aber sehr naheliegend.
Man stelle sich jetzt mal vor, Karin Prien wäre vorbeigekommen, ja, die auch eine Liberale ist im Vorstand der CDU und hätte gesagt, ja, wieso, wo ist das Problem? Ich sitze doch auch da drin. Dann hätte bestimmt Scholz zu ihr auch gesagt, weißt du was, du bist eine Hofnärrin.
Interessant, was du alles weißt, was der Scholz gesagt hätte. Frau Prien war aber nicht da, sondern Joe Ciallo war da. Und Joe Ciallo hat auf sich gezeigt und gesagt, also der Rassismusvorwurf gegen die CDU, der sei doch absurd. Ich meine, das sehe man doch an ihm. Und da präsentiert er sich so. Und dann heißt es Hofnarr und Feigenblatt. Also ich weiß nicht, auf welches Merkmal sich das bei Ciallo beziehen
aber
soll,
wenn
nicht auf seine Hautfarbe. Und damit haben wir, finde ich, ganz klar eine rassistische Konnotation. Es ist eben ein Unterschied. Ich meine, ganz ganz klar, wenn ich Toni Kroos eine Banane hinschmeiße, ist das irgendwas.
Aber dann muss
wenn
man
ich
ja
Antonio
sagen,
Rüdiger eine Banane reinschmeiße, dann ist das rassistisch.
Nee, aber dann, das finde ich ja jetzt sehr interessant, wenn Ciallo selber auf seine Hautfarbe aufmerksam macht und sagt, wenn ich als Schwarzer bei der CDU sein kann, dann ist das keine rassistische Partei. Wenn man dann sagt, du bist aber der Hofnarr, das heißt, du bist die Ausnahme, dann zu sagen, das ist rassistisch, nachdem Ciallo selbst seine Hautfarbe zum Thema gemacht hat.
Du weißt nicht, er hat das nicht thematisiert.
Wenn er das nicht thematisiert hat, dann ist aber das, was Scholz gemacht hat, auch nicht rassistisch. Also das finde ich, dann bleibt es doch wieder bei meiner
Deutung. Darf ich nochmal entgegnen? Also da steht ein Mann vor Olaf Scholz, der sagt nicht, guck mal, ich bin doch schwarz, wie kann das sein mit dem CDU-Rassismus?
Das hat er offenbar nicht gesagt.
Sondern er hat gesagt, guck mich an, ich bin doch so. Und dann guckt der Scholz den an und sagt, was? Dass er liberal ist oder dass er schwarz ist? Also in dem Kopf von Scholz setzt sich etwas zusammen, das dann dazu führt, dass er sagt, du bist der Hofnarr, du bist das Feigenblatt. Gut, es ist schwierig, wir waren beide nicht da, aber alles, was über diese Begegnung inzwischen doch schon an Schilderungen draußen ist, lässt die Möglichkeit zumindest offen, dass es auch durchaus mit einem Vorurteil bei Scholz zu tun hatte.
Ich teile die Einschätzung von Daniel, dass es typisch ist für Scholz, weil da doch ein Fingerspitzengefühl fehlt, Sensibilität und, wie du es genannt hast, soziale Intelligenz. Also
das würde ich auch alles teilen, aber das ist nicht rassistisch.
Ich weiß. Ich würde es auch nicht für rassistisch halten. Da bin ich voll bei Ulrike. Und ich widerspreche mir quasi selbst, indem wir so lange schon drüber diskutieren. Unterm Strich würde ich auch sagen, es ist absolut aufgebauscht und hat in der Wahlkampfdebatte, zumindest in der jetzt zu Ende gehenden Woche, doch sehr viel Raum eingenommen und sehr relevante Themen wie, und da kommt es immer wieder, Klimaschutz, Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder selbst wie stärken wir unsere Bundeswehr, wurden in dieser Zeit wieder mal nicht diskutiert. Wir gehen einfach weiter. So frech will ich jetzt einfach vorgehen. Und frage, Daniel, Friedrich Sturm, wo wir gerade über die Performance-Probleme von Olaf Scholz geredet haben. Du weißt, was innerhalb der SPD los ist. Du hast vor kurzem einen Bericht geschrieben, in dem es darum ging, dass Lars Klingbeil, der SPD-Vorsitzende und auch andere aus der SPD-Spitze, Olaf Scholz dazu bewegen wollten, im November oder Dezember auf diese erneute Kanzlerkandidatur zu verzichten. Sie haben da wohl Boris Pistorius als Alternative gedacht. Scholz hat das auch mir gegenüber diese Woche knallhart bestritten. Wie war es denn nun wirklich?
Also wir bleiben bei unserer Darstellung. Das war eine Gemeinschaftsrecherche mit T-Online und wir bleiben dabei, dass das so war. Und es gibt ja auch viele Gründe, die dafür sprechen.
Für alle, die es nicht gelesen haben, das was genau wie war.
Dass Lars Klingbeil Olaf Scholz nahegelegt hat, nicht aufgefordert, nicht erpresst, nahegelegt hat, im November vergangenen Jahres auf die Kanzlerkandidatur der SPD zu verzichten.
So nach dem Motto, Olaf, willst du nicht einmal drüber nachdenken, ob es nicht für dich und uns alle...
Wir waren ja nicht dabei, aber wir haben Quellen, die sagen, dass Lars Klingbeil es dem Kanzler nahegelegt habe. Und wir bleiben auch dabei bei dieser Darstellung. Und ich finde, es gibt auch eine große Plausibilität dafür, abgesehen von der Quellenbasis. Übrigens hat eigentlich Lars Klingbeil den Kanzler in Schutz genommen im Kontext der ganzen Ciallo-Debatte?
Du schaust fragend in die Runde und wir schauen fragend zurück. Wir haben, glaube ich, nichts gelesen in dieser Art. Ja?
Nehme es gerade nicht so wahr. Also vor einer Woche hat Lars Klingbeil uns noch, wir hatten ihn ja konfrontiert mit der Sache und wollten mit ihm sprechen darüber, das war nicht möglich, hat uns den Satz gesagt, Olaf Scholz ist der richtige Mann. Ich weiß nicht, ob er das heute auch noch so sagen würde angesichts der Umfragelage, denn im November 2024 gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Man kann ja sehr viel über Boris Pistorius sagen und auch über die Gefahren einer möglichen Kanzlerkandidatur von Boris Pistorius, Vergleich mit Schulz und so weiter. Aber eine Sache muss doch eigentlich klar gewesen sein. Mit diesem Mann, Olaf Scholz, wird man keine Wahl mehr gewinnen. Von dem nimmt doch niemand mehr ein Stück Brot. Das war doch heute so klar wie im November 2024. Und die letzten Wochen zeigen es doch jetzt eigentlich. Und die Absetzbewegungen haben ja längst begonnen. Das System Scholz erodiert, fällt auseinander. Und das wird wahrscheinlich in der kommenden Woche sich noch beschleunigen.
Alex, wie blickst du darauf? Hätte die SPD mit Boris Pistorius bedeutend bessere Chancen gehabt?
Absolut, zu 100% bin ich davon überzeugt. Das war ein Riesenfehler. Es ist natürlich so, dass ein amtierender Kanzler nicht sagen kann, so war nicht so doll, Boris, mach du mal, mit mir wird das hier eh nichts mehr. Das hätte auch von Scholz, glaube ich, eine Größe verlangt, die kann keiner aufbringen. Aber das wäre natürlich sehr im Interesse und auch im Dienste seiner Partei gewesen, wenn er das aufgebracht hätte. Diese Größe zu haben, das wäre eine große Leistung gewesen. Dann wäre er vielleicht irgendwann Vorsitzender der Stiftung geworden oder hätte irgendwelche anderen Sachen gemacht.
Aber ist es jetzt nicht allzu menschlich, das nicht zu machen? Sei absolut doch bitte mal ehrlich, versetz dich in die Lage. Ich weiß, irre Vorstellung, du wärst Bundeskanzler, dann kommt dieses Ende und du musst quasi genau das sagen. Hättest du das gekonnt?
Also ich bin zum Glück nie in einer solchen Situation gewesen, aber ich verstehe das. Das wäre zu viel verlangt gewesen. Das kann der Scholz nicht machen. Aber im Nachhinein, ich meine, die beißen sich doch in den Hintern. Mit Pistorius, der nach wie vor beliebteste Politiker Deutschlands, das wäre ein offenes Rennen gewesen. Die hätten eine große Chance gehabt. Das Gute war ja für den Merz, der hatte gar nicht viel Zeit, Fehler zu machen. Dasselbe hätte ja für Pistorius auch gegolten. Der hätte ja auch kaum Zeit gehabt, Fehler zu begehen. Und den hätten die dann auch irgendwo mit seiner Beliebtheit, hätten die den durchs Land geschickt. Und das wäre interessant geworden, aber so, na gut, ausgestellt.
Ja, ich glaube auch, dass es ein Fehler war. Also natürlich hätte es sein können, dass Pistorius dann doch Fehler macht und diese enormen Beliebtheitswerte so ein bisschen dann auch sacken. Ich glaube aber nicht, dass es richtig ist, ihn mit Martin Schulz zu vergleichen. Weil bei Martin Schulz war es ja so, keiner kannte ihn. Er war ja im Europaparlament gewesen und alle dachten, oh ja, super, jetzt kommt ein Neuer. Und dann erst im Wahlkampf fiel dann auf, dass Schulz eigentlich nur zwei Themen hatte, nämlich das eine Thema, ich bin der Größte, und das zweite Thema war, Deutschland ist Wirselen, also das Heimatdorf, aus dem er kam, in der Nähe von Aachen. Das heißt, er hatte überhaupt keine Substanz. Und das ist ja bei Pistorius wirklich anders, weil er lange in Niedersachsen Minister war, weil er jetzt auch lange Verteidigungsminister war. Das heißt, er weiß, wie es geht und hätte bestimmt funktioniert. Und man muss wirklich sagen, das ist ein historischer Fehler der SPD, Pistorius nicht genommen zu haben.
Und es gab ja Warnungen. Also Franz Müntefering zum Beispiel, für den immer das Wohl der Partei über allem steht. Und das ist wichtiger für ihn als das Schicksal Einzelner, im konkreten Falle das Schicksal eines Bundeskanzlers Olaf Scholz. Der hat ja nun sehr, sehr deutlich bei mehreren Anlässen zu erkennen gegeben, dass es gut wäre, eine andere Entscheidung zu treffen. Und hat ja auch gesagt, es gibt kein Vorrecht eines Bundeskanzlers für die Kanzlerkandidatur. War unter der SPD-Vorsitzendenschaft von Franz Müntefering alles ein bisschen anders. Hat er gesagt. Und es gab ja auch, ich meine, der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter nimmt am Samstag an der Kundgebung von Olaf Scholz in München nicht teil, weil er sagt, es wäre ja komisch, wenn ich jetzt sagen würde, wählt Olaf. Dieser Mann ist mit 60% in München gewählt worden.
Okay, ich höre da so ein bisschen raus, dass ihr nicht mehr an eine weitere Kanzlerschaft von Olaf Scholz glaubt. Auch, dass er nach dem 23. Februar auch in der SPD keine große Rolle mehr spielt. Deshalb kurz noch die Abschlussfrage an den SPD-Experten. Wer wird denn dann die SPD so wirklich übernehmen? Lars Klingbeil oder eben Boris Pistorius?
Also, Kanzler bleibt Scholz ja erstmal noch eine ganze Weile, bis die neue Regierung gibt. Kann April, Mai, Juni, wissen wir nicht werden. Ich glaube, dass Lars Klingbeil sich wird halten können. Da kann man natürlich die Frage stellen, ist das gerecht, wenn man nur 15, 16, 17, 18% geholt hat? Aber ich glaube, er wird sich halten können. Frau Esken, glaube ich, eher weniger. Und dann sehe ich natürlich Pistorius als den starken Mann, weil ich meine, das ist immer noch der beliebteste Politiker. Wäre ja komisch, ausgerechnet den beliebtesten danach abzuräumen.
Nee, der bleibt Verteidigungsminister, denke ich mal.
Oder Außenminister.
Ich höre jetzt immer, Anke Rehlinger sei eine Frau mit Zukunft.
Es gibt ja auch nicht mehr so viele Regierungschefs, die mit absoluter Mehrheit regieren. Aber ich glaube, das Ministerpräsidentenamt im Saarland lebt sehr davon, dass man im Saarland sehr präsent ist. Und die Distanz zwischen Saarbrücken und Berlin ist enorm. In Berlin ist man schneller in Warschau als in Saarbrücken.
Es gibt dieser Tage ja unfassbar viele TV-Duelle. Also das eine ist vorbei, da hat das nächste schon begonnen. Die rennen zum Teil von einem Studio ins nächste. Am Dienstag war dann im Deutschen Bundestag die letzte große Debatte für diese Legislatur. Und da wurde natürlich auch ein bisschen Gewahl gekämpft. Aber an einer Stelle, da hat Friedrich Merz, der Favorit, wie es jetzt aussieht, Grünen und SPD quasi die Hand ausgestreckt.
Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt nicht nur den 23. Februar. Es gibt auch den 24. Februar. Ja, den gibt es auch. Sie haben jetzt Sie haben drei Jahre lang versucht, in Deutschland linke Politik zu machen, gegen den erkennbaren Mehrheitswillen unserer Bevölkerung. Das können Sie, egal wie die Bundestagswahl ausgeht, das können Sie ab der übernächsten Woche hier nicht mehr fortsetzen.
Also einmal schon hier ausgestreckte Hand an die anderen, aber natürlich unter Bedingungen, nämlich quasi auf seinen doch stramm konservativen Kurs einzugehen. Er hat natürlich die CDU in den letzten Jahren, gerade in den letzten Monaten, inhaltlich ganz anders positioniert, als das jahrelang unter Angela Merkel der Fall war. Wie schätzt ihr das sein? Kann das sein, dass Merz mit seiner neuen konservativen Union am Ende gar keinen Partner findet in Grünen und SPD? Ich meine, du hast auch Aussagen von Markus Söder, der sagt, also das musste, der hat die Grünen ja schon komplett ausgeschlossen, also völlig absurd sei, mit denen irgendwas zu machen. Aber er sagt selbst über die SPD, dass natürlich werden die das zu 100% mitmachen müssen auf einzelne Gesetzesvorschläge, die die Union dann hat.
Ja, das halte ich für den totalen Unsinn, sondern es ist genau andersrum. Durch ihre Politik hat die Union sich jetzt absolut abhängig von der SPD gemacht. Und zwar durch zwei Dinge. Das eine ist ja, man hat die Grünen schon vorher ausgeschlossen und ich sehe auch nicht, wie Grüne und CDU zusammengehen sollen. Das fängt bei der Migrationspolitik an, aber geht ja auch weiter darüber, dass Merz und vor allen Dingen dann auch Söder immer so Kulturkampf gegen Grün gemacht hat. Das ist jetzt auch vorbei, glaube ich, diese Zusammenarbeit, die ja durchaus denkbar wäre, wie Länder wie Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen zeigen, wo sehr erfolgreiche schwarz-grüne Regierungen da sind. Aber Merz und Söder können sich das nicht vorstellen. Bleibt nur noch die SPD. Und die SPD wird diesen konservativen Kurs von Merz in der Sozial- und Steuerpolitik natürlich nicht mitmachen. Also die CDU hat ja ein Steuerwahlprogramm. Das läuft darauf hinaus, dass man letztlich 100 Milliarden vor allen Dingen an die Reichen verschenkt. Und das wird natürlich gar nichts. Sondern ganz im Gegenteil, weil ja die CDU dann immer versprochen hat, ja, das war eine Ausnahme, dass wir mit der AfD stimmen und das kommt nie wieder, müssen sie ja jetzt die SPD ins Boot holen. Und das Ergebnis wird sein, dass die SPD, egal wie viele Prozent sie hat, am Ende sehr viele Ministerien haben wird. Und auch einen riesen Einfluss auf den Inhalt.
Aber dass die SPD, gerade wenn sie sehr geschwächt quasi nach der Wahl dastehen würde, sich vielleicht komplett verweigert,
ja, aber dann
und sagt, also mit dieser Merz-CDU nicht, außerdem müssen wir uns mal ein bisschen erholen, schon wieder zu lang regiert.
Ja, aber wer soll denn dann regieren? Also das ist ja genau das Problem für die CDU. Und ich glaube, dass die SPD nichts dagegen hat, nochmal zu regieren.
Naja, aber das psychologische Problem bei der SPD wäre natürlich enorm. Sie hat ja schon mit Frau Merkel immer große Schwierigkeiten gehabt. Wir haben alle darüber berichtet, was da los war.
Dabei hat die ja 1:1 das SPD-Parteiprogramm abgearbeitet.
Genau. Und Sigmar Gabriel hat damals gesagt, ich bin Vorsitzender des Angela Merkel-Fanclubs. Das höre ich in der SPD jetzt eher selten über Friedrich Merz. Also, in welcher psychologischen Situation wird die SPD aller Voraussicht nach sein? Erstens, Kanzlerschaft verloren. Zweitens, historisches Debakel wahrscheinlich, das schlimmste Wahlergebnis seit 49. Und drittens, Herr Merz ist da, der nun wirklich, von dem wirklich auch pragmatische Sozialdemokraten sagen, der steht gegen alles, wofür ich stehe. Da wird die Union natürlich Angebote machen müssen und eins wäre ein Sondervermögen. 500 Milliarden für Infrastruktur, Bundeswehr,
ja, so, die Schulden
Nixon goes to China.
Genau.
Das wäre ja auch ein Modell, dass der Merz da, und er zeigt ja schon Lockerungsbewegung beim Thema Verschuldung.
Ja,
ich glaube, tatsächlich ist es für die Union eine blöde Situation, dass die mit den Grünen das ausgeschlossen haben auf Druck von Söder, der ja auch da, ich glaube, am Anfang ganz klar auch gegen den Willen von Merz agiert hat und ihn in diese Situation hineingepresst hat. Das war strategisch dumm.
Ja, das war doof, ja.
Das war wirklich dumm. Auch wenn man hinterher sagt, nee, also mit denen geht das wirklich nicht. Die Option zu haben, das wäre natürlich immer gut gewesen. Ich glaube ehrlich gesagt immer auch noch nicht, dass es völlig ausgeschlossen ist. Auch da, also wir wissen immer, wie das am Anfang im Wahlkampf wieder getrönt und gebrüllt und sonst was wird. Und hinterher kommen die Leute doch ganz gut zusammen. Zum Glück, muss man sagen. Ist ja auch, finde ich, eine Stärke unserer Demokratie, dass, ich sag mal, jetzt doch diese Parteien eigentlich doch anschlussfähig sind in vielen Punkten. Ja, es wird schwierig. Ich glaube aber auch, diese angeblich sehr, sehr konservative Union unter Merz wird sich nach der Wahl auch anpassen. Die werden natürlich auch Zugeständnisse machen. Und du hast das gerade schon gesagt, also zum Beispiel mit einem Sondervermögen, da kann man auf jeden Fall wahrscheinlich mit rechnen, das wird passieren und ich vermute, das wird dann ein Sondervermögen, also nicht jetzt, worüber wir die ganze Zeit geredet haben mit Infrastruktur oder Digitales oder irgend so ein Sozialklimbim, wir werden das bekommen wegen der Rüstung. Das ist das zentrale Thema und da werden auf jeden Fall Union und SPD auch sehr schnell eine Einigung haben.
Ja, also ich glaube, das mit der Rüstung wird sowieso passieren. Da wird man schon ganz früh gemeinsam beschließen, dass man jetzt Rüstungsausgaben nicht mehr anrechnet, weil man ja auf Druck der USA auch ziemlich bald investieren muss. Da kann man jetzt nicht warten, bis Deutschland endlich einen Kanzler hat. Aber ich glaube, man wird weitergehen müssen als Union. Man wird auch die ganzen Infrastrukturausgaben, die ja jetzt sehr nötig sind, also in Klimaschutz, in die Bahn, in die Straßen und so, das muss ja alles irgendwie renoviert werden. Und das geht nur, indem man die Schuldenbremse reformiert. Und ich glaube, das wird tatsächlich verlangt werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass Merz das auch macht, weil er ja erlebt hat anhand der FDP, dass wenn man kein Geld hat, auch nicht regieren kann. Und ich denke nicht, dass er vorhat, in 2 Jahren zu scheitern daran, dass es irgendwelche Milliardenlöcher in seinem Haushalt gibt.
Ich wusste, dass es keine Diskussion gibt, an der Ulrike Herrmann teilnimmt, in der nicht die Schuldenbremse rechts und links einen um die Ohren bekommt. Das sei hiermit geschehen. Wir reden ausnahmsweise nicht über die vermeintlich falschen Fußnoten in Robert Habecks Doktorarbeit, die ein etwas verhaltensauffälliger Plagiatsforscher gefunden haben will, wegen Irrelevanz, und widmen uns vielleicht dem relevantesten Thema dieser Tage zu. Also während im deutschen Wahlkampf über besagte Fußnoten und Scholz Partypöbeleien gesprochen wird, schreibt Donald Trump gerade Geschichte, indem er die Sicherheitsarchitektur Europas, wenn nicht gar der Welt, zu verschieben versucht. Er telefoniert mit Wladimir Putin, kündigt Friedensgespräche mit ihm in Saudi-Arabien an, ohne die Ukraine, ohne irgendeinen Europäer. Sein Team erklärt in Brüssel bei der NATO und in München bei der Sicherheitskonferenz, dass künftig quasi nichts mehr so sein wird, wie es war, dass Europa jetzt auf sich selbst aufpassen müsse. Der Begriff Zeitenwende ist eigentlich zu klein, zu niedlich für das, was gerade geschieht. Daniel, du warst lange in Washington als Korrespondent. Wie ernst ist das alles gemeint, was wir hören? Und dann auch gleich die Frage, warum spielt diese Außenpolitik im aktuellen Wahlkampf eigentlich so eine geringe Rolle?
Das finde ich total bitter, dass sie eine geringe Rolle spielt. Auch andere Sachen, zum Beispiel, wie gehen wir eigentlich mit China um? Null ein Thema in diesem Wahlkampf. Das wird uns sehr viel mehr beschäftigen als manch anderes Thema, das wir jetzt erörtern. Trump hält Wort. Das kann eigentlich keinen überraschen, der sich ein bisschen mit Donald Trump befasst hat. Er hat Putin immer schon bewundert, dass er mit ihm ein Play macht, ist naheliegend. Jetzt erpresst er die Ukraine. Er hat den Putin ins Weiße Haus eingeladen. Es würde mich nicht wundern, wenn Donald Trump am 9. Mai auf der Bühne sitzt in Moskau zu 80 Jahren Ende des Zweiten Weltkrieges. Alles möglich. Vor 20 Jahren saß Schröder da, by the way. Alles möglich. Umso bitterer finde ich, wie wir damit umgehen. In der SPD, in der Bundesregierung, in Deutschland allgemein große Empörung über Herrn Trump, große Empörung über die Vance-Rede. Aber wo ist eigentlich das Konzept? Wo ist eigentlich der Regierungschef, der mit seinen Kollegen in Polen und in Frankreich überlegt, wie gehen wir eigentlich mit Trump um? Das hätte man ja auch alles schon vor ewigen Zeiten machen können. Das war ja absehbar, spätestens seit Anfang November. Er wurde ja am Anfang November gewählt, jetzt haben wir Anfang Februar. Was ist eigentlich in diesen Monaten geschehen? Ja, außer Empörung.
Nee, die Antwort kommt ja nicht von einer bilateralen Beratung zwischen Polen und Deutschland zustande, sondern die Antwort kommt aus der NATO. Und die NATO ist die ganze Zeit dabei, diese Worst-Case-Szenarien zu bearbeiten. Denn letztlich kündigt Trump ja sehr weitgehend die Unterstützung für die NATO-Partner in Europa, aber auch für Kanada auf, nicht? Denn es ist ja bekannt, dass er sich vorstellt, dass Kanada der 51. Bundesstaat der USA wäre.
Boah, das wären mindestens 5 bis 6 Bundesstaaten, die ja, alle Demokraten wählen würden.
Ja, das stimmt.
Deswegen, ganz schlecht überlegt.
Ja, deswegen wird das auch nichts. Und einiges andere, was sich Putin vorstellt, auch nicht. Aber jedenfalls wollte ich nur sagen, der Ort, wo man das alles bespricht, ist die NATO. Und da gibt es natürlich auch Szenarien. So, und jetzt ist...
Aber der Kanzler hat doch nach der Grönland-Initiative von Trump hat er doch ein Statement gemacht, wo er sich empört hat.
Ja, und da schlottern Donald Trump immer noch.
Ja, ja, genau.
Nein, aber
wo
ich glaube,
ist das Konzept?
Nee, aber ich glaube, dass, also jetzt mache ich mal hier die Scholz-Verteidigung. Ich glaube, dass es zu früh ist, weil ja nicht klar ist, was die USA eigentlich genau wollen und wie sie sich das genau vorstellen. Hm. Es gibt so Umrisse, zum Beispiel eben, man will vielleicht die US-Soldaten zurückziehen, die Ukraine darf nicht in die NATO. Aber zum Beispiel kaum hatte man sich vom Schock erholt, ja, hat dann auch schon Vance ein Interview in der Wall Street gegeben, wo dann plötzlich drin stand, dass man aber auch militärisch Druck auf die Russen ausüben will. Ja, da waren die Russen natürlich völlig verstört. Ja, die haben sich auch davon bis heute noch nicht erholt. Das ist ja auch erst gestern gewesen. So, und man weiß ja überhaupt nicht, wie das weitergeht, weil genau wie das mit dem 51. Bundesstaat Kanada schwierig wird, weil die alle demokratisch wählen würden, genauso hat doch Trump das Problem, dass wenn er Putin zu weit entgegenkommt, weil er eigentlich starke Männer toll findet, das Ergebnis wäre, dass er schwach aussieht. Das wäre ja Afghanistan 2. Und das wäre noch schlimmer als Afghanistan, was Biden erlebt hat. Das heißt, das will ja Trump auch nicht, sondern es soll ein Deal sein, der wie ein richtiger Deal aussieht und wo er toll aussieht und nicht schwach. So, und deswegen glaube ich, dass das noch sehr interessant wird, welche Wendung da diese angebliche Männerfreundschaft nimmt.
Erst nochmal aus deutscher Sicht, ich meine, das transatlantische Verhältnis, die Freundschaft war ja wirklich ein Lebenselixier für die Bundesrepublik. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde nie in Frage gestellt. Wenn man dann aber J.D. Vance am Freitagnachmittag in München auf der Bühne auf einer Sicherheitskonferenz reden hört und dann einfach sieht, alle sind blicken mit großen Augen, was wird der ankündigen für Verteidigungsbudgets mit Blick auf die Ukraine. Er redet eigentlich nur darüber, er sagt zum einen, das eigentliche Risiko sei nicht China oder Russland, sondern die Europäische Union und freie Gerichte, die nämlich Entscheidungen treffen, wo einzelne Individuen quasi sich in ihrer Meinungsfreiheit beschnitten fühlen und Auflagen für soziale Medien, wie für seinen Freund Elon Musk, das sei das wahre Problem. Das ist schon mal, kann man sagen, ein völlig anderes Mindset und zeigt dann ja doch, dass zumindest solange die Ideologen, die so denken, in Washington am Ruder sind, dass es letztlich die transatlantische Partnerschaft nicht mehr gibt. Oder sehe ich da zu düster drauf, Alex?
Also jetzt haben die natürlich jetzt erstmal, das sind harte Nüsse, da haben die jetzt ein paar Tage dran zu knacken an der Rede.
Die Europäer,
da jetzt in München sitzen und sich fragen, was machen wir damit? So ganz überraschend kommt es ja nicht. Wir hatten am 11. Februar letzten Jahres einen Aufschrei, weil Donald Trump gesagt hat, damals bei einer Wahlveranstaltung, er werde nicht zur Hilfe eilen, wenn jemand aus der NATO die Verpflichtungen nicht erfülle. Dann hat er irgendwas noch von Hölle erzählt und man werde das den Russen dann zum Preis geben, praktisch so ein Land und so. Also spätestens da war ja doch absolut klar, was da auf uns zukommt. Deswegen interessant tatsächlich, wie wenig vorbereitet die Europäer und auch die Deutschen wirkten bei dem Auftritt. Ich bin selber noch nicht ganz klar mit der Rede. Also
von J.D. Vance.
Von J.D. Vance. J.D. Vance hat einmal gesagt, there's a new sheriff in town.
Das ist Donald Trump, der neue Sheriff in den USA.
Ja, wäre schön. Die Sorge, die wir jetzt haben, ist ja, dass es keinen Sheriff mehr gibt. Also einer, der sich überhaupt noch kümmert, wäre ja prima. Aber dieser Sheriff, der ist ja im Saloon und der trinkt oder weiß nicht, die poliert seine Waffen.
Nee, er
oder,
bewacht oder? Nur seinen eigenen Saloon, aber nicht mehr das, was drumherum ist.
Ja, aber ich glaube, so habe ich das Berufsbild des Sheriffs im Wilden Westen nicht verstanden, dass er nur auf seiner eigenen Ranch aufpasst. Sollte ja schon mal die Schurken festnehmen. Aber das war dieser Punkt. Also was, wie immer das zu verstehen war, ist mir schleierhaft. Ist das vielleicht sogar ein gutes Signal? Man kann auch ein weiteres, vielleicht sogar gutes Signal in dem Auftritt sehen. Was bislang bekannt war, war ja, dass ohne dass vorher die Europäer, die NATO oder gar die Ukrainer irgendetwas gewusst hätten, dass ja schon Verhandlungen in Gang kamen zwischen den Amerikanern und den Russen, also Trump und Putin. Und da wurde ja praktisch schon die halbe Ukraine weiterverkauft. Und es wurde schon gesagt, also wie das jetzt alles so läuft und was jetzt nicht mehr strittig ist und das mit der Mitgliedschaft, das können die auch vergessen. Also da wurde schon alles Mögliche, ohne dass man überhaupt in Verhandlungen war, dem Putin schon zugestanden. Das immerhin hat J.D. Vance nicht gemacht. Er hat sich dann lieber an der Wokeness der Europäer aufgerichtet. Mhm. Also Gott sei Dank, da hat er ein Thema gehabt, würde ich sagen, das ist auf Dauer ein bisschen unschädlicher, als weitere Zugeständnisse an Putin zu machen, hinter die er nicht mehr zurückkommt.
Ja, also wie gesagt, er hat ja auch dieses Wall Street Interview gegeben, wo schon militärischer Druck angedroht wurde gegenüber den Russen, damit sie auch dann diesen Vertrag unterschreiben.
Und wo er den Europäern auch Koalitionsempfehlungen gegeben hat, also dass da mit rechtspopulistischen Parteien, dass man da endlich mal zusammenarbeiten müsse.
Ja, genau.
Und nicht so mit spitzen Fingern immer, wie
ja,
wir
genau.
Deutschen.
Ja, genau. Ich will auch nicht sagen, dass das nicht bedrohlich wäre, weil es nämlich mal eine Aussage von Elon Musk gab, das ist ja auch ein Buddy erstens von Trump, aber zweitens auch von J.D. Vance, wo Musk gedroht hat, dass wenn die sozialen Medien in Europa beschnitten werden, in dem Sinne, dass sie nicht Gewalt und Rassismus und sowas zeigen dürfen, was ja aus der Sicht von Musk die totale Zensur ist, dass dann die NATO die Europäer nicht mehr unterstützen würde. Das heißt, Musk hat seine Geschäftsinteressen mit der NATO verknüpft. Und genau das macht ja jetzt Vance auch. Und das ist ja der totale Wahnsinn. Was eine Hoffnung sein könnte, ist, dass irgendwie Trump langsam aber sicher das Gefühl bekommen könnte, dass der eigentliche Präsident in den USA Elon Musk heißt und nicht mehr er. Und auf sowas reagiert er dann ja auch allergisch. Also dieses Konglomerat von diesen drei Leuten, Musk, Vance und Trump, ist wirklich besorgniserregend. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass man nicht weiß, wie das alles ausgeht.
Was wichtig wäre in einer Zeit, wo der eine ganz klar etwas will und Europa quasi wie so ein versprengter Haufen, der verstört ist, aber auch nicht irgendwie als Einheit auftritt, das wäre halt wichtig. Und das ist tatsächlich für mich außenpolitisch, weiß nicht, wie ihr es seht, das ist eins der größten Versäumnisse der letzten Jahre. Und das reicht weit über die Scholz-Kanzlerschaft, tief in die Merkel-Kanzlerschaft hinaus, wo zum Beispiel der französische Präsident immer wieder Vorschläge für mehr europäische Gemeinsamkeit, Vertiefung, bessere Zusammenarbeit, Entwicklung einer außenpolitischen Idee, auch verteidigungspolitischen Agenda gemacht hat und es einfach aus Berlin immer nur Absagen gab. Es war wirklich die deutsch-französische Freundschaft von Angela Merkel und Olaf Scholz mehr oder weniger stillgelegt. Und das ist jetzt etwas, wo ich zumindest bei aller Kritik an anderen Positionen Hoffnung in Friedrich Merz setze, weil ihm, glaube ich, Europa und die deutsch-französische Freundschaft ein wirkliches Anliegen sind. Er auch eine gewisse Talent hat, um auf internationaler Bühne aufzutreten, da die Leute auch zusammenzubringen. Das ist etwas, wo ich sagen kann, das kann eigentlich nur besser werden.
Absolut. Und ich meine, das Verhältnis zu so vielen Ländern in Europa ist ja zerrüttet. Also Polen, Frankreich ist angesprochen. Kümmern wir uns eigentlich um die ganzen kleinen Länder, also um die bevölkerungsschwachen Länder? Ein früherer Kanzler Helmut Kohl hat ständig mit den Kleinen telefoniert. Warum macht Scholz das eigentlich nicht? Wir haben im Sommer einen NATO-Gipfel, da soll über ein neues Prozentziel gesprochen werden. Was ist eigentlich die Vorstellung der deutschen Bundesregierung? Herr Pistorius sagt 2,5% mehr, oder mindestens 2,5%, Entschuldigung.
Des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben.
Genau so. Habeck hat die Zahl 3,5% genannt. Habeck war ja auch schon in anderen Fragen manchmal weiser als andere sehr früh. Stichwort Defensivwaffen für die Ukraine, bevor es richtig losging. Was ist eigentlich die Vorstellung des Kanzlers? Der kann nun sagen, mit 60% Wiederwahlchance bin ich da vielleicht gar nicht beim NATO-Gipfel in Den Haag. Aber man könnte ja mal eine Vorstellung entwickeln. Man könnte sich ja mal mit anderen absprechen. Übrigens, unser Nachbarland Polen ist gerade bei 4,7% Wehretat des BIP und strebt 5% an. Also mehr als die USA.
An der Stelle gibt es ja auch tatsächlich dann eine Gemeinsamkeit zwischen Union und Grünen. In der Tat, in der Verteidigungssache bei den Grünen, das ist ja praktisch so nachträglich Abbitte leisten für diese Peacenik-Nummer, die die da jahrelang abgezogen haben, Frieden schaffen ohne Waffen. So, und jetzt davon kuriert, sind die ja viel eher bereit, auch was die Ukraine anlangt, mehr zu tun, als das zum Beispiel die SPD will, die in dieser Frage ja sich einfach nicht klarkommt.
So jetzt ist es. Jetzt ist es aber so, dass quasi die neue, sehr willensstarke US-Administration auf ein Europa und auch auf ein eher sprachloses Deutschland trifft. Das hängt dann auch mit den vorgezogenen Neuwahlen zusammen. Hier gibt es keinen, der quasi überhaupt noch ernst genommen wird. Ich glaube, J.D. Vance wollte Olaf Scholz gar nicht treffen in München. Nur ein kurzes Gespräch mit Friedrich Merz. Wie blickt ihr denn darauf, wenn dann mal eine Regierung Merz stehen sollte? Daniel hat schon gesagt, das kann bis Ende März, April dauern. Seht ihr dann eine Hoffnung, dass Deutschland auf Augenhöhe mit den USA, mit Trump, vertreten durch Friedrich Merz, künftig auftritt?
Nein, das ist nicht möglich, weil Deutschland ist zu klein. Unsere einzige Hoffnung ist die EU und die NATO. Da ich wiederhole mich. Der Ort der Orte ist die NATO und unser oberster Verhandler ist Rutte, der dafür auch sehr geeignet ist als Niederländer und überhaupt diplomatisch sehr versiert ist. Und es wäre eben sehr wichtig, dass die Europäer sich im Rahmen der NATO irgendwie absprechen. Aber jetzt zu denken, dass Deutschland da eine große Rolle spielt, finde ich falsch. Die Rolle, die Deutschland hat, ist einfach nur, dass es ökonomisch das größte Land ist, auch am reichsten ist. Und diese Rolle haben wir ja auch ausgefüllt in der Form, dass wir von den Europäern am meisten Geld in die Ukraine geschickt haben. Und das müssen wir jetzt fortsetzen.
Was aber, ja, eine Banalität ist.
Ja, eben. Aber, aber dass wir jetzt hier politisch groß auftrumpfen, fände ich falsch, sondern man muss das im Verbund der NATO machen. Oder wenn es um Handelsfragen geht, ist die EU-Kommission dran.
Wie siehst du das, Alex? Erwartest du, dass Friedrich Merz da in all diesen Fragen auch Europa zusammenbringen, mehr Geschick aufbringt, als das in der Vergangenheit der Fall ist?
Na, viel weniger geht ja nicht. Von daher, also da muss er nicht hochspringen, um über das zu kommen, was sein möglicher Vorgänger, ich meine, wir reden jetzt ja hier schon die ganze Zeit so, als
wäre die Wahl schon gelaufen.
Nein, also zumindest lastet auf ihm jetzt ein gewisser Erwartungsdruck, dass er das tut. Das war ja auch ganz putzig an dem Abend, als dieses Kandidaten-Ding da war und die vier sich da so vorstellten und dann immer von den Bürgerfragen waren. Da wurde Merz ja am Ende noch, ja, was machen Sie denn noch heute Abend? Und dann sagte er, ja, ich muss jetzt noch in den CDU-Vorstand, weil wir müssen uns noch auf die neue Lage in Amerika einstellen. Und da war dann schon, also der Kanzler in Spe, der da mit wehenden Frackschüssen schon rausrannte. Und gut, jetzt hat er sich erstmal nur mit seiner eigenen Partei über die Amerika-Strategie verständigen müssen. Jetzt künftig wird er das vielleicht auch noch anderen sagen. Nee, mal im Ernst, also das ist total dringlich. Das ist das Thema, um das er sich jetzt kümmern muss. Er wird sich auch an der Seite von Scholz schon darum kümmern müssen. Selbst wenn Scholz im Amt ist, ist Merz natürlich derjenige, den die alle jetzt sehen wollen. Und der muss da was tun. Er kennt die Amerikaner ein bisschen, sagt er. Er hat mal für eine amerikanische Firma gearbeitet. Er spricht zumindest mal fließend Englisch.
Ja, das ist er war auch Chef der Atlantikbrücke.
Das ist ein Vorteil. Er hat gute Kontakte. Also die Chance, die werden wir ihm auch geben müssen und hoffen, dass es ihm gelingt.
Es gibt ein Cover von den Kollegen des britischen Economist. Da siehst du Friedrich Merz schon auf dem Titel. Also quasi die haben ihn schon als Kanzler künftigen identifiziert. Und dazu die Frage, can Merz save Europe? Ganz einfache Frage. Die einfachen kriegst du heute immer, Alex.
Ja, vielen Dank. Ja, ich hab das auch gelesen. Und die Kollegen vom Economist, die waren ganz begeistert von der scharfen Analyse von Friedrich Merz. Also toll, wie der die Probleme da analysiert, messerscharf auf den Punkt gebracht. Und dann sei es ein bisschen dünn geworden, als sie dann gefragt haben, ja, was will er denn jetzt dagegen tun? Da war er dann nicht so ergiebig. Und das merkte man dann diesem Text auch an. Also da war noch nicht so richtig viel von Konzepten zu spielen. Das muss man sagen, ja gut, also der ist jetzt im Wahlkampf. Dass der jetzt hier nicht alles auf den Tisch legt und auspackt und noch dazu in einem englischsprachigen Medium oder so, das ist schon klar. Auch hier gilt, Merz muss gar nicht hochspringen, um das zu übertreffen, was sein Vorgänger bislang getan hat. Schon kleine Erfolge zählen. Und ja, ich glaube, das kann man ihm zutrauen.
Also ich will nur einen Satz dazu sagen. Also im Wahlprogramm der CDU steht nichts, was wirklich erhellend wäre. Das ist eigentlich nur Prosa. Und zwischendurch wird klar, dass sie 100 Milliarden ausgeben wollen, um die Reichen zu beglücken. Also es ist wirklich ein sehr dünnes Programm. Insofern wundert es mich gar nicht, dass der Economist da auch nicht schlauer war nach seiner ganzen Befragung.
Ich hatte euch gebeten, jenseits des Megathemas, über das wir hier gesprochen haben, noch eine Rubrik rauszusuchen und mitzubringen in diese Sendung, wo es auch um ein Thema geht, was in der zurückliegenden Woche irgendwie von Relevanz war, was euch aufgefallen ist. Wir fangen mit dir an, Alexander Neubacher. Was ist deine Rubrik?
Die Ohrfeige der Woche.
Ja, also die Ohrfeige der Woche oder der Ohrfeiger der Woche ist natürlich Heinrich August Winkler, der Säulenheilige der SPD, der größte, wahrscheinlich größte
noch lebende
Historiker in Deutschland, Bestsellerautor. Der hat bei uns im Spiegel einen Gastbeitrag veröffentlicht mit der Überschrift Die deutsche Asyllegende und hat im Grunde historisch erklärt, warum es kein individuelles Grundrecht auf Asyl brauche. Das sei so damals nämlich gar nicht vorgesehen gewesen. Ich habe inzwischen mit einigen Juristen darüber gesprochen, die sagen, naja, also Winkler ist jetzt Historiker und kein Jurist, deswegen muss man das alles nicht ganz wörtlich nehmen. Aber in dem Text finden sich wahnsinnig interessante Sätze, die am Ende immer darauf hinauslaufen, dass Winkler, dieser Säulenheilige der SPD, der ja auch jahrelang in der Grundwertekommission saß und so weiter, dass der sagt, meine Partei, die SPD, ist in der ganzen Migrationspolitik auf dem Holzweg. Wir müssen da viel, viel straffer und strikter vorgehen, als wir das bislang getan haben. Es ist letztlich eine Werbung für die Politik von Friedrich Merz. Das so kurz vor der Wahl, das ist natürlich eine brutale Watsche gewesen, die er Scholz da verpasst hat, eigentlich der ganzen SPD. Ich würde sagen, das Pendant auf der anderen Seite war das, was Angela Merkel noch gesagt hat, als sie dann in diese CDU-AfD-Nummer da reingrätschte. Das hatte ungefähr das ähnliche Kaliber. Ohrfeigen sind natürlich die allerschwärzeste Pädagogik. Und ich kann das auf keinen Fall gutheißen. Aber dass dann doch mal jemand aus der SPD der eigenen Partei sagt, denkt nochmal drüber nach, überlegt nochmal euren Kurs. Das finde ich im Kern richtig, denn die SPD hat da eine offene Frage, über die sie sich mal verständigen muss. Ich glaube, da hat Winkler auf sehr brutale Weise etwas dann doch vielleicht Gutes für seine Partei unternommen.
Widerspruch?
Ja, wie gesagt, die Juristen sagen alle, dass Winkler keine Ahnung hat. Und wenn man dann als Historiker sich äußert zu einem juristischen Thema, ist das natürlich ein Problem, wenn es juristisch nicht stimmt. Ne? Also was Winkler nämlich versucht hat, ist ja zu sagen, damals war es so, wie immer man das historisch sieht. Und das hat Folgen für heute. Und das ist natürlich schwierig, weil es zwischen den Gründungsvätern des Grundgesetzes und der heutigen Praxis gibt es eben eine jahrzehntelange Auslegung durch das Verfassungsgericht. Und wenn die dann wirklich ganz anders ist als das, was sich Winkler vorstellt, dann hat das eigentlich argumentativ keine besondere Relevanz, sondern das ist einfach nur eine Darstellung, was man sich früher angeblich gedacht hat. Das hat aber keine Relevanz für heute. So, und dass dann ein Historiker das nicht erkennen kann, dass seine Geschichtsdarstellung nicht das Einzige ist, was heute relevant ist, ist natürlich interessant. Ne?
Daniel, wir sind bei deiner Rubrik.
Die Frechheit der Woche.
Der Kanzler, und ich finde nicht das, was er auf einer Party gesagt hat, das war ja auch schon Anfang Februar, nein, am Donnerstagabend hat der Kanzler ins Kanzleramt geladen. Es kamen nur sehr wenige Journalisten übrigens. Interessant.
Aha. Warst du auch dabei?
Nein, aber ich habe gesehen, dass 5 oder 6 in den Reihen saßen. Das ist eigentlich ja für den Anführer der drittgrößten Wirtschaftsmacht der Welt relativ wenige. Sagt vielleicht auch ein bisschen was, aber darum geht's mir gar nicht. Er wollte reagieren auf die Berichterstattung über das Telefonat Trump-Putin, auch auf die Äußerungen von Trump bei Truth Social. Und er sagte, und er hat das dann mit einem Tweet auch noch flankiert, Zitat, heute müssen wir uns der Realität stellen, die das Handeln und die Ankündigung der US-Regierung für die Ukraine, für Europa und für die Welt bedeuten, Zitat Ende. Heute. What? Das ist nochmal ein bisschen das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Ich finde, das kommt alles viel zu spät. Es ist wiederum nur eine Empörung. Er reagiert gar nicht, indem er sagt, wir müssen jetzt so und so uns verhalten. Wir müssen mit den Amerikanern auf diese Art und Weise kooperieren. Auf diese Art und Weise müssen wir ihnen auch was entgegenhalten und so weiter. Das kommt alles gar nicht vor. Er kündigt auch keine Initiative ein. Er kündigt keinen Plan an und nichts. Es ist die reine Empörung und das kommt alles viel, viel zu spät. Und man fragt sich, ob dieser Mann eigentlich überhaupt noch richtig regiert.
Ich habe so den Eindruck, du und Olaf Scholz, ihr werdet keine großen Freunde mehr. Danke für deinen Punkt. Wir hatten schon die Ohrfeige der Woche, jetzt die Frechheit der Woche und jetzt kommt Ulrike Herrmann mit
der schlimmste Satz der Woche.
Ja, das berührt ein Thema, das wir schon hatten, nämlich das Telefonat Putin und Trump, das ja 1,5 Stunden gedauert hat. Und danach gab es eine Zusammenfassung aus dem Weißen Haus, was da angeblich gesagt wurde. Und der schlimmste Satz war der von Putin, der nämlich gesagt hat, ja, man sei sich ja einig gewesen, dass man jetzt Common Sense machen würde. Und damit hat er eben Trump und seinen Slogan von Common Sense zitiert. Und es war ganz klar, wenn man sich diesen Satz da durchgelesen hat, dass Putin schlau genug war, in diesen 1,5 Stunden ständig Trump zu loben und ihm zu erzählen, wie toll er ist.
Das glaube ich sofort, weil das ist ein alter KGB-Profi,
genau,
der psychisch sehr stark versetzt sich in den anderen rein, weiß, was das für ein Narziss ist und hat dem wahrscheinlich gesagt, also einen stärkeren Präsidenten, auch einen schöneren Präsidenten,
ja, genau,
den hat es USA noch nicht gehabt. Also ihr Land kann wirklich stolz sein auf Sie, Herr Trump. Und
ja,
dann, das geht dem natürlich runter wie Öl.
Ja, genau.
Geheimdienstmann gegen Immobilienhändler, das ist schon klar, wie es ausgeht in politischen Verhältnissen.
Ich danke euch für die Diskussion, für eure Rubriken und will euch zum Abschluss fragen, wenn ihr euch mal so ein bisschen in die nächste Woche schon hineinversetzt. Was steht da an? Am Ende der Woche, wenn wir hier wieder einen Presseclub aufnehmen, was glaubt ihr, was dann das drängende Thema der Woche sein wird?
Und nächste Woche?
Daniel.
Ich glaube, das Thema Wirtschaft wird nochmal aufkommen. Wir sind im dritten Jahr der Rezession und darüber muss man reden.
Absolut. Kam in diesem Wahlkampf tatsächlich relativ kurz, anders als ursprünglich mal gedacht. Gut, nächste Woche sind es dann nur noch ein, zwei Tage bis zur Wahl. Was ist deine Prognose, Alex?
Also, wenn es jetzt noch ein bisschen schneit, dann haben wir wieder Wintereinbruch, dann werden die Züge wieder nicht fahren und dann haben die Leute Probleme im Alltag, weil der Müll nicht abgeholt wird. Jedenfalls ist das die Lage hier in Berlin. Das wird viele Leute sehr, sehr interessieren. Ich glaube auch, weil es ja noch ein paar Warnstreiks geben soll, das wird doch viele Leute mehr beschäftigen als das, was jetzt noch der Wahlkampf liefert.
Hoffentlich hört es auf zu schneien, kann ich da nur sagen. Zurzeit, während wir hier aufnehmen, schneit es gewaltig in Berlin. Und Ulrike, was ist deine Prognose? Was wird das Thema am Ende der kommenden Woche sein?
Ja, es wird weiter um die Ukraine gehen. Das ist ja Weltgeschichte. Und es ist ein Prozess, der jetzt gerade erst beginnt. Und das wird uns auch nächste Woche beschäftigen.
Ich danke euch. Bleibt heiter, trotz alledem. Und gern bis bald.
Vielen Dank.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kugel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Rubriken und Stimme der Vernunft, Bettina Rust.